Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. In mein Fenster scheint gerade die Frühlingssonne und ich freue mich, denn das hier ist ta-da-da-ta-ta, die 100. Podcast-Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Und wisst ihr, warum ich mich ganz besonders freue? Weil ich ein kleines bisschen stolz auf mich bin. Nee, ehrlich gesagt, nicht nur ein kleines bisschen, ich bin mächtig stolz auf mich. Denn als ich vor über 4 Jahren mit diesem Podcast angefangen habe, habe ich mir wirklich vielleicht so 20 Folgen zugetraut, vielleicht 25. Und dann habe ich schon nach den ersten 7 Folgen damals eine Pause eingelegt, weil ich dachte, so, jetzt mache ich erstmal was anderes. Und dass es dann am Ende des Tages doch fast 5 Jahre Podcast werden mit über 100 Folgen, es sind jetzt 100 Folgen, aber es kommen ja noch mehr. Das hätte ich mir damals ehrlich gesagt selber gar nicht zugetraut. Und deswegen darf ich jetzt hier Fug und Recht behaupten, ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und kennst du Menschen, die genau in solchen Momenten, wenn man sich selbst ein bisschen feiert und sich selbst ein bisschen lobt, dann so die Augen verdrehen? Leute, wir müssen das nicht machen. Ich glaube, wir dürfen viel, viel häufiger hinschauen, was wir richtig gut machen, worin wir richtig gut sind, womit wir Menschen, Kinder, Jugendliche, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, das ganze Bildungssystem, womit wir die einfach bereichern können. Und dann darfst du dir von mir aus vor allen anderen, du darfst dich in eine Zehntausender-Halle stellen und sagen, das mache ich verdammt gut. Weil es tut dann einfach auch gut. Und wenn es 5 Menschen gibt, die dann die Augen verdrehen, dann sind es einfach Menschen, die haben es noch nicht verstanden. Also, hier mal der kleine Impuls. Lasst uns doch ein kleines bisschen feiern, worin wir richtig gut sind. Und das bringt mich auch schon zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Bevor ich damit aber starte, hier einmal die Ankündigung. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich habe in der 100. Folge für euch was am Start, worüber ihr euch sehr, sehr freuen werdet. Und zwar sage ich es jetzt schon mal vorweg, es wird gleich für eine Person da draußen unter euch die Möglichkeit geben, die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik vollkommen gratis zu absolvieren. So, wie das funktioniert, das erzähle ich am Ende der Folge. Und heute in dieser Folge soll es mal wirklich um das Gute gehen, was auch immer das Gute ist. Es soll um den Blick gehen, wo Dinge mal gut laufen, wo wir froh sein dürfen, dass wir keine Konflikte haben, wo wir bei Kindern und Jugendlichen Ressourcen entdecken, statt permanent an Defiziten rumschrauben zu wollen. Es soll heute um eine richtig tolle Technik gehen, die ganz weit ausgeführt, in der ganzen Tiefe, natürlich auch in der Ausbildung steckt. Aber ich dachte, so die erste Grundidee, weil ich ja mit dir jetzt persönlich nicht arbeiten kann, die erste Grundidee dieser Technik, der ASH-Methode, die würde ich dir total gerne einmal dalassen, weil ich weiß, dass sie für deinen Alltag total hilfreich ist. Und ich möchte auf Basis der Erfahrung der letzten Wochen Social Media, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe ja so eine eigene kleine Challenge am Laufen. Ich möchte ja gerade jeden Tag was posten und jeden Tag haue ich ein Reel raus und die sind manchmal ungefiltert und einfach so ungecuttet. Und dann gibt's natürlich Menschen, die gemein und fies darunter kommentieren, das ist immer so. Und es gibt auch ein paar, die verstehen die Ideen nicht, wie ich meine Tipps und Tricks hier raushaue. Deswegen ist mir ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Der ist wahrscheinlich gar nicht für die Menschen, die diesen Podcast schon länger hören, weil ich das einfach relativ häufig erwähne. Aber wenn du das erste Mal dabei bist oder denkst, ach, vielleicht brauche ich nochmal so einen Reminder, dann ist das jetzt hier für dich. Alles, was ich hier an Tipps, Tricks und Strategien raushaue, alles, was ich als Haltungsimpuls gebe, alles, was ich als deeskalative Techniken mitgebe, sollen immer nur ein Gedankenanstoß sein. Es ist nie die Lösung für eine herausfordernde Situation. Es gibt in meiner Welt nicht die Konsequenz für Unterrichtsstörungen. Es gibt nicht die Handlungsweise für Kinder, die sich auf dem Schulhof kloppen. Es gibt nicht immer den einen Weg. Wenn ich einen Konsequenzenkatalog schreiben könnte, dann wäre ich Millionär, aber das gibt es nicht. Also nochmal der Hinweis, alles was hier in diesem Podcast passiert, alles was bei mir bei Social Media passiert, ist immer nur ein Impuls, damit du daraus deine eigenen Schlüsse ziehst und dann individuelles Handeln für individuelle Situationen möglichst machst. So, und wenn du dabei nochmal Hilfe brauchst, dann bin ich am Start. So, und jetzt geht's um das Gute. Wie gehen eigentlich nicht viele von uns, und da nehme ich mich nicht aus, manchmal mit Konflikten um, beziehungsweise mit Kindern, Jugendlichen und Eltern, die vielleicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit für dich, für mich, für alle anderen irgendwie herausfordernd sind. Wir gucken uns diese Kinder an, wir beobachten die eine ganze Zeit lang, tauschen uns mit Kolleginnen und Kollegen aus, wir machen uns Notizen, wir sitzen am Schreibtisch und versuchen zu differenzieren und irgendwie möglich zu machen. Und in den meisten Fällen liegt der Fokus dabei immer auf dem Defizit, immer auf dieser schwierigen Verhaltensweise. Wenn wir über Kinder und Jugendliche mit Kolleginnen und Kollegen reden, die für uns herausfordernd sind, dann meistens über diese schwierige Verhaltensweise. Dann sagen manchmal Leute sowas wie hier der Noah oder der Benjamin oder die Julia aus der 7b, der oder die ist wieder zu spät gekommen, das passiert heute schon das 7. Mal diese Woche und wenn er oder sie dann da ist, dann ist es auch unkonzentriert und laut, es ist irgendwie rumpelig, nie sind die Sachen dabei und dann stört er oder sie auch noch meinen Unterricht. Also das ist wirklich, wirklich eine herausfordernde Situation mit diesem Schüler. Und selbst diese Schilderungen können ja in bester Absicht kommuniziert werden. Versteht mich nicht falsch, ich möchte überhaupt nicht über Leute jetzt irgendwie reden, die permanent über Kinder und Jugendliche meckern. Ich möchte einmal klarziehen, dass wir häufig in der Kommunikation über herausfordernde Kinder defizitorientiert kommunizieren. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar an dieser Stelle. Und genau deswegen möchte ich dir heute mal einen Gedankenimpuls mitgeben, den du sofort umsetzen kannst. Und wenn du den bis in die Tiefe für dich verstanden hast, dann wirst du mit diesem Gedankenimpuls zukünftig viel, viel handlungsfähiger sein mit herausfordernden Kindern, Jugendlichen oder Eltern als davor. Let's go. Wenn wir doch wissen, dass wir häufig, bewusst oder unbewusst, defizitorientiert kommunizieren, dann wäre es doch total klug, seinen Blick mal positiv auf etwas anderes zu lenken. Also, where energy goes, attention flows. Bedeutet so sinngemäß, da wo du Energie investierst, wird auch dein Aufmerksamkeitsfokus geschärft. Also wenn du Energie in die defizitorientierte Betrachtung eines Kindes investierst, dann wirst du auch mehr von diesen Defiziten sehen. So, wie gesagt, das soll nicht meckern sein, sondern es passiert einfach manchmal. Mir auch, ne? Bin ich nicht besser als jeder andere hier. Aber wenn ich mich auf negative Dinge fokussiere, dann sehe ich auch mehr von diesen Dingen und dann investiere ich auch wieder mehr in diese Defizitbekämpfung und so weiter und so weiter. Ein Teufelskreis, ihr merkt es. Was würde allerdings hingegen passieren, wenn wir uns nur für eine Woche einmal vornehmen, bei einem herausfordernden Kind jeden Tag die Ausnahme in den schwierigen Verhaltensweisen zu finden? Was würde also passieren, wenn wir eine Woche mal ganz bewusst Fokus darauf legen, wo, in welcher Situation und in welchen Momenten gibt es die von mir so fokussierte schwierige Verhaltensweise nicht? Wo gibt es sie nicht? Wo ist also die Ausnahme im von mir so klar definierten defizitorientierten System? Und ich mache dir mal ein Beispiel. Und auch hier nochmal dieser Hinweis, weil es wirklich Menschen gibt, die das nicht verstehen wollen. Alle meine Beispiele sind nur ein Beispiel, um die Mechanik hinter irgendetwas zu erklären. Ja, wenn du merkst, das Beispiel passt nicht so ganz für mich, aber ich habe die Idee verstanden, dann reicht mir das voll und ganz. Und dann bist du wahrscheinlich in der Lage, deine eigenen Beispiele daraus abzuleiten. Also hier mal eine Idee. Wenn du ein Kind oder einen Jugendlichen hast, von dem du permanent überzeugt bist, dieses Kind stört regelmäßig meinen Unterricht, er oder sie quatscht immer dazwischen, dann macht es doch total viel Sinn, einmal genau zu beobachten, wann passiert dieses Dazwischenquatschen nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel Klassenlehrkraft bist, dann könntest du dir vielleicht als allererstes mal vornehmen, ich beobachte heute mal so den ganzen Tag, ich gucke mir die einzelnen Fächer an und vielleicht stelle ich ja fest, dass in Deutsch deutlich weniger dazwischen gerufen wird als in Mathe, in Englisch, in Sachunterricht oder was auch immer dann noch auf dem Stundenplan steht. Vielleicht stellst du aber auch fest, dass es gar nicht um ein Fach geht, sondern um bestimmte, Momente in deiner Klasse. Vielleicht siehst du ja, wenn du den Fokus darauf legst, ach guck mal, immer dann, wenn ich zur Freiarbeit aufrufe, wo Austauschen erlaubt und gewünscht ist, dann gibt es für mich beobachtbar keine Störungen. Oder du teilst das Ganze in unterschiedliche Zeitabschnitte ein. Wir lösen uns mal von Fächern und von Konzentrieren, aber vielleicht merkst du ja, immer nach der zweiten Pause, wenn ich mal wirklich gut beobachte, merke ich, die ersten 20 Minuten nach der ersten langen Pause sind cool. Da passiert nichts, warum auch immer. Wenn du jetzt Fachkraft bist und die Herausforderung hast, dass du nur eine Stunde manchmal in so einer Klasse bist, dann ist es natürlich umso herausfordernder, eine Ausnahme an einem Kind zu finden. Eine Situation, in der etwas, was für dich schwierig ist, nicht aufploppt. Das heißt, als Fachkraft hast du die schwierigere Aufgabe, sie ist aber nicht unlösbar. Also auch hier könntest du dir ja deine einzelne Stunde, die du dann mit dem Kind hast, in unterschiedliche Zeitabschnitte einteilen und einmal gucken, gibt es Momente, in denen das weniger aufploppt, gibt es Momente, in denen das mehr ist, gibt es bestimmte Unterrichtskonstellationen, Sitzbedingungen, Unterrichtszeiten, in denen deine Fächerkombination stattfindet, in denen es mehr oder weniger Störungen gibt, und fokussiere dich mal ganz bewusst auf die klitzekleinen Momente, in denen nichts passiert. Ich möchte dich jetzt an dieser Stelle nochmal auf eine kleine Gefahr aufmerksam machen. Wenn ich diese Idee, ne, Fokus auf die Ausnahme, wenn ich die irgendwo in Kollegien droppe, dann gibt es immer zwei, drei Menschen, die wie aus der Pistole geschossen sowas sagen wie, ja, da gibt's keine Ausnahme. Oder dieses Kind, das macht grundsätzlich nichts gut, der geht mir so auf den Keks, die geht mir so auf den Keks, vollkommen egal. Das passiert sehr, sehr schnell. Ich nehme mir dann in solchen Situationen immer vor, auch wenn es mir wirklich schwerfällt, den Menschen trotzdem dann wohlwollend zu begegnen und zu sagen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du schon so viel Herausforderndes erlebt hast, dass es jetzt auch tatsächlich eine Herausforderung ist, etwas Gutes an dem Kind zu sehen. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass du vielleicht bei diesem Kind, bei diesem Jugendlichen schon so viel Energie investiert hast in Beziehung, in Stabilität, in all das Ganze, und es hat alles nicht gefruchtet, dass auch irgendwann eine gewisse Frustration dazu kommt. Das verstehe ich. Ich bin der Letzte, der das irgendwo ankreidet, weil ich das alles von mir selber kenne. Wenn das also aus Frust passiert oder aus dem Gefühl heraus, es passiert ja eh nichts, dann bin ich der Letzte, der das irgendwie verurteilt. Dann möchte ich trotzdem den Gedanken einmal da lassen, hey, es lohnt sich, probier's doch nochmal aus. Wenn das Ganze aber aus einer Haltung heraus passiert, von einer festen Überzeugung, dass ein Kind nichts gut machen kann, dann springe ich dazwischen. Dann bin ich sehr, sehr klar. Weil diese Haltung hat in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nichts verloren. Und zurückkommt auf die Warnung, die ich gerade ausgesprochen habe. Viele Menschen suchen jetzt nach den richtig großen und auffälligen Ausnahmen. Aber darin ist das Risiko verhaftet, dass du nichts finden wirst. Wenn du dir also als Klassenlehrkraft deinen Unterricht anguckst und 6 Stunden am Tag beobachtest und du ganz instinktiv hoffst, dass es in einer Unterrichtsstunde weniger Störung gibt und dann siehst du die nicht, dann kann es passieren, dass du glaubst, es gibt keine Ausnahme. Es sind also nicht immer einzelne Unterrichtsstunden oder große Szenarien, wie zum Beispiel die Freiarbeitsphase oder der Morgenkreis oder die Sachunterrichtsstunde. Manchmal sind es klitzekleine Augenblicke in kleinen Momenten. Das heißt, die Ausnahme bei einem Kind zu finden, ist gar nicht so einfach, wie man das denkt. Hier aber ein kleiner Erfahrungswert. Wir machen diese Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik jetzt schon wirklich, wirklich lange. So. Und wir haben ja auch immer wieder Praxistage. Und an Praxistagen üben wir diese Methode, das Finden der Ausnahme mit den dahinterliegenden Strategien bis zum Erbrechen. Und das Spannende ist, je länger du das übst, je intensiver du dich mit dem Gedanken anfreundest, ich will jetzt eine Ausnahme finden, umso schneller und besser wirst du im Finden dieser Ausnahme, denn es gibt immer eine. Das musst du dir bitte abspeichern. Auch wenn ich kein Freund vom Wort muss bin, aber an dieser Stelle möchte ich da einmal klar sein, es gibt immer eine Ausnahme. Niemand auf dieser Welt ist 24/7 schlecht, böse, gemein, störend oder was auch immer für uns dann gerade die Herausforderung ist. Und jetzt einmal zur Erklärung, warum es mir so wichtig ist, nach der Ausnahme zu suchen. Denn wenn du eine Ausnahme gefunden hast und sei sie noch so klein, dann bedeutet das, diese Ausnahme gibt dem Kind offensichtlich so viel Sicherheit, dass er oder sie in dem Moment diese schwierige Verhaltensweise nicht zeigen muss. In jeder Ausnahme steckt eine Form von Sicherheit. Brauchst du Beispiele? Hier kommen welche. Nehmen wir mal an, wir stellen fest, dass ein Kind in Mathe und Deutsch regelmäßig stört, in Sachunterricht aber nicht. Dann könnte man ja vermuten, die Hypothese aufstellen, ach guck mal, in Sachunterricht geht es viel weniger um abrufbares Wissen, viel weniger, wie in Mathe zum Beispiel, um Struktur und die eine Lösung für die Aufgabenstellung, sondern es geht ums Erzählen, es geht ums Verstehen, es geht ums Entdecken, also es geht viel mehr um kreative Impulse als um logisch-rationale Impulse. Wenn du das jetzt für dich als Hypothese aufstellst, ne, die Sicherheit ist, es geht mehr um kreatives statt um logisch-rationales Denken, dann könnte ja ein spannender Impuls sein, und damit bist du ja handlungsfähig, dass du guckst, wie kriege ich in Mathe für alle Kinder und das dann inkludiert, was herausfordernd ist, wie kriege ich da mehr eigenkreatives Arbeiten rein? Wie bekomme ich da mehr Fantasie rein? Wie bekomme ich da mehr Erzählen und Erleben rein? Nur als Basis, nur auf Basis dieser Hypothese, die du gerade gebildet hast. Oder du stellst fest, hey, nach der zweiten Pause ist immer 20 Minuten Ruhe, dann könnte die Hypothese ja sein, in der Pause gab es so viel Auspowern, so viel Austausch, so viel mal nicht an Schule denken, dass es ja deine Aufgabe sein könnte, wenn du handlungsfähig sein möchtest. Wie bekomme ich das Pausenerlebnis sinnvoll in Unterricht integriert? Nur mal um zu schauen, ob ich dieses Erlebnis für das Kind auch in Schule reproduzierbar mache und es dadurch vielleicht weniger Störungen gibt. Oder du stellst fest, ein Kind schafft es in Stillarbeitsphasen, wo man rechts und links so Trennwände aufstellt, wo alle Kopfhörer aufsetzen. Du stellst fest, dass das Kind in diesen Phasen deutlich weniger herausfordernde Verhaltensweisen zeigt. Dann wäre ja die Hypothese, ach guck mal, dieses Kind braucht mehr Ruhe, es braucht mehr Abgeschirmtheit, es braucht mehr Phasen, wo es für sich alleine arbeiten kann. Kann ich diese Sicherheit von du darfst es auch alleine machen, in eine andere Arbeitsphase integrieren, in ein anderes Fach integrieren? Etwas herausfordernder wird es natürlich an solchen Stellen, wenn du denkst, ja, ich habe immer Französisch in der 8b, einmal dienstags morgens in der 2. Klasse und freitags nachmittags in der 6. Und du stellst fest, in der 6. gehen die mir alle so auf den Sack. Ja, das werden wir alle beide nicht ändern können, auch wenn wir wissen, hey, dienstags morgens in der 2. Stunde, da haben die wahrscheinlich mehr Energie, da sind die ein bisschen kooperativer als freitags in der 6. Stunde. Das werden wir nicht ändern können. Und trotzdem kann man ja mal gucken, welchen Vibe gibt es denn dienstags morgens in der 2. Stunde? Ist das vielleicht doch ein etwas anderes Anforderungslevel als freitags in der 6. Stunde? Oder kann ich es irgendwie an irgendeinen anderen Stellen schaffen, diesen Vibe aus der 2. Stunde in die 6. Stunde am Freitag zu transferieren? Also es geht ganz, ganz viel, und ich hoffe, du hörst das raus, ums Ausnahme finden wollen. Du willst eine Ausnahme finden, erledigst daraufhin deine Hausaufgaben und machst dir eine kleine Hypothese. Warum ist da diese Ausnahme? Welche Sicherheit steckt da drin? Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du dir ja die Frage stellen, wie kriege ich diese Sicherheit in den anderen Kontext transferiert? Und ja, ja, natürlich. Am Ende des Tages wird es auch dafür nicht immer eine Lösung geben. Dir werden bestimmt jetzt schon 3, 4 Kinder und Jugendliche einfallen, bei denen du das Gefühl hast, hier, habe ich alles ausprobiert. Oder dir werden Ausnahmen auffallen, aber du wirst vor der Herausforderung stehen, dass du sie nicht ändern kannst, weil es an Rahmenbedingungen liegt oder weil es tatsächlich irgendwie mit so schwierigen, auffälligen, auch bedrückenden psychischen Themen zu tun hat, dass dieses Kind, dieser Jugendliche gerade auffällig ist. Dann wirst du es manchmal nicht ändern können, das verstehe ich. Und ich bin der Letzte, der das irgendwie ankreidet. Solange du auf der Suche nach der Ausnahme warst und willig warst, das irgendwie verändern zu wollen. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch nicht immer darum, alles jetzt sofort hier zu lösen, sondern ganz, ganz wichtig, bei dieser Idee, bei dieser Technik der Suche nach der Ausnahme ist mir, der Weg ist das Ziel. Du wirst feststellen, dass du alleine durch diesen Gedankenprozess, ich will jetzt die Ausnahme finden, ich bilde mal eine Hypothese und was ist die Sicherheit dahinter und wie kriege ich das transferiert, du wirst merken, wie es dir gut tun wird, alleine dadurch in die Handlung zu kommen und mal den Blick auf was Positives zu richten, als permanent auf das defizitorientierte, schwierige Verhalten zu schauen. Boah, Leute, ich hoffe, es ist wirklich deutlich geworden, was ich damit sagen möchte. Such also mal in der nächsten Woche ganz, ganz bewusst nach der Ausnahme in schwierigen Verhaltensweisen und dann wirst du damit handlungsfähiger sein, entweder für dich oder für die Situation oder für das Kind und den Jugendlichen direkt. So, einmal tief durchgeatmet und jetzt 100. Folge. Ich verschenk was. Es ist doch total schön, die guten Sachen an uns und an anderen zu finden. Wenn wir jetzt gerade schon dieses Thema der Podcast-Folge haben, dann würde ich das gerne aufgreifen. Ich habe am Anfang gesagt, ein Mensch da draußen unter euch darf jetzt die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik bei uns vollkommen gratis machen. Wir zahlen dir sogar den Praxistag. Ist alles gar kein Problem. Es gibt hier allerdings eine klitzekleine Herausforderung. Und zwar wollen wir jetzt mal ganz bewusst den Fokus auf die guten Menschen da draußen legen. Wir wollen mal gemeinsam schauen, gibt es in meinem Umfeld, also gibt es in deinem Umfeld, eine Person, von der du weißt, sie macht so unfassbar wertvolle pädagogische Arbeit. Er oder sie natürlich, ne, ist vollkommen egal. Dieser Mensch ist eine Bereicherung für unsere Schule, für unsere Kita, für all das, was wir mit Kindern so machen. Dieser Mensch arbeitet pädagogisch wertvoll, ist innovativ, hat Lust, Dinge, die verstaubt sind, zu entstauben oder Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht gut funktionieren, auch endlich mal einzumotten. Wenn du so jemanden kennst, dann ist jetzt deine Aufgabe, du kannst diesem Menschen jetzt die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik möglich machen. Du kannst dich also nicht selber jetzt bei uns bewerben für diesen Ausbildungsplatz, sondern es geht darum, dass du jemand anderen wirbst. Wenn du einen Menschen kennst, von dem du überzeugt bist, er oder sie hat diese Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik verdient, dann bewirbst du dich quasi für diesen Menschen bei uns mit einer kleinen E-Mail. Schreib uns bitte an marketing@einfachkrisenfest.com. Einfach Krisenfest zusammen, ohne Bindestrich, ohne Punkt, ohne Komma, gar nichts. Also marketing@einfachkrisenfest.com. Und dann bist du bitte so unfassbar kreativ und schilderst uns, warum genau dieser Mensch diese Ausbildung zur Krisen- und Konfliktpädagogin, zum Krisen- und Konfliktpädagogen verdient hat. Und ihr habt dafür jetzt genau eine Woche Zeit. Das heißt, bis kommenden Sonntag, bis zum 17. Mai, könnt ihr jetzt also einen Menschen aus deiner Schule, aus deiner Kita, einen Menschen, dem du diese Ausbildung von Herzen gönnst, den kannst du jetzt quasi hier bei uns bewerben mit einer kreativen Mail. Und dann freuen wir uns und wir verkünden dann nächste Woche Sonntag schon abends den oder die Gewinnerin und dann nehmen wir Kontakt auf. Und dann hoffen wir, dass der Mensch dann auch wirklich Bock hat. Also, vielen herzlichen Dank für 100 Folgen, fürs Zuhören des Ich eskaliere gleich Podcasts. Vielen herzlichen Dank fürs Verstehen, dass es nicht die Lösung gibt, sondern dass alles, was hier passiert, ein Mittel zum Zweck ist. Es ist das Mittel zum Zweck, eine eigene individuelle Haltung haben zu können, eine eigene Lösung finden zu wollen, alle Beispiele, so kryptisch sie von mir manchmal auch sind, auf was Eigenes zu adaptieren. Vielen herzlichen Dank, dass offensichtlich du eine wertvolle Pädagogin, ein wertvoller Pädagoge bist. Und jetzt zum 100. Mal, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.